Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Und ich gebe euch auch heute den Überblick über die wichtigsten Themen des Tages im frischen Update-Podcast vom Freitag, den 14. Juni. Eine Sache, die uns ja alle umtreibt, ist, bezahlbare Wohnungen zu finden. Ne? Keine Wuchermiete zu zahlen, das wäre fantastisch. Es ist nur ein bisschen schwierig in deutschen Großstädten. Deswegen plant der Senat in Berlin da an einer Sache rum.
Er plant in der Tat ab Januar nächsten Jahres die Mieten in Berlin einerseits für 5 Jahre einzufrieren, dort wo sie sind. Gleichzeitig soll es aber auch möglich sein für diejenigen, die deutlich mehr als das zahlen, was ortsüblich ist, dass Mieten auch quasi gesenkt werden können.
Das ist der Plan, so ganz grob umrissen von unserem Reporter in Berlin, Thorsten Gabriel. Und der wird euch auch in dieser halben Stunde erklären, ob das einfach so geht, was der Senat da vorhat. So viel vorab von mir. Einfach wird das nicht. Außerdem gucken wir uns eine aktuelle Studie an, die rausgefunden hat, es gibt bestimmte Risikogruppen, die gefährdet sind zu vereinsamen. Und dazu zählen eben auch Menschen zwischen 20 und 29. Anja-Kathrin Ort, das ist eine der Studienautorinnen, die erklärt das so.
Gerade in den jungen Altersjahren beginnt man den ersten Job, fängt Studium an, zieht um oder hat andere Umbrüche in seinem Leben. Und das kann dann einfach häufig mit Einsamkeit verbunden sein.
Gibt also mehrere Gründe und, was ich auch noch ganz interessant finde, die sogenannten Millennials fühlen sich offenbar noch einsamer als Senioren. Auch das hat diese Studie herausgefunden. Wie kann das sein und welche Lösungen gibt es? Das erfahrt ihr bei uns. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Gestern hat es Explosionen gegeben auf 2 Tankern in der Golfregion. Die Diskussion, wer, wie, warum, sind in vollem Gang, denn manche sehen in der Region schon den nächsten Krieg heraufziehen. Sophie Stiegler aus der Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion fasst uns jetzt noch mal kurz zusammen, was man weiß und was man vielleicht glaubt, über diese Angriffe zu wissen. Also Sophie, wie sieht es aus?
Also es geht ja um 2 Tanker im Golf von Oman. Das ist so in etwa dort, wo sich die arabische Halbinsel und der Iran am nächsten kommen. Dadurch diese Meerenge müssen eben Schiffe aus den Golfstaaten, so weiter hinten im Persischen Golf, müssen alle da durch. Und insgesamt wird eben knapp ein Fünftel der weltweiten Öllieferungen dadurch transportiert.
Die Straße von Hormuz ist das super wichtige Meeresstraße.
Genau. Und da waren eben ein Tanker von einem japanischen Unternehmen und einer von einer norwegischen Reederei unterwegs. Es gab Explosionen und Erschütterungen auf den Schiffen, die wurden dadurch beschädigt und die Besatzung erstmal in Sicherheit gebracht, weil es eben auch Feuer an Bord gab, die man erstmal löschen musste.
Und dann hat es auch nicht lange gedauert, bis es die Schuldzuweisungen gegeben hat. Ne?
Genau, US-Außenminister Mike Pompeo war ziemlich schnell, also die ersten Berichte über die Explosionen, die kamen gestern früh und am Abend hat er dann das erklärt.
The Islamic Republic of Iran is responsible for the attacks that occurred in the Gulf of Oman today.
Also er sagt, der Iran ist verantwortlich und er weiß das aus Geheimdienstinfos und anhand der Waffen, die verwendet wurden und anhand von früheren Angriffen. Und das US-Militär hat inzwischen auch ein Video veröffentlicht, das ist schwarz-weiß und ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig scharf.
Was sieht man denn da?
Also man sieht ein kleines Boot, das an ein größeres Schiff ranfährt und an der Schiffswand irgendwas so sich daran zu schaffen macht. Mhm. Das soll laut dem US-Militär die iranischen Revolutionsgarden zeigen in dem kleinen Boot, die eine nicht explodierte Mine wieder mitnehmen. Das Video hat US-Präsident Donald Trump heute bei Fox News als absoluten Beweis angeführt.
Iran hat es gemacht. Und Sie wissen, dass Sie es getan haben, weil Sie das Boot gesehen haben. Eine der Minen explodierte nicht und hatte wahrscheinlich überall Iran draufstehen.
Und Trump hat dann noch so dazu gesagt, Iran sei übrigens sowieso eine Terrornation.
Taugt dieses Video denn als Beweis? Also ist das echt? Kann man das wirklich verifizieren?
Also ich kann das persönlich nicht beurteilen. Der ARD-Faktenfinder hat sich die Bilder mal vorgenommen und sagt, dass sie wahrscheinlich schon den japanischen Tanker zeigen, weil die Aufschrift an der Seite und so Aufbauten auf dem Schiff gut passen. Und dieses kleinere Schnellboot daneben, das ähnelt anscheinend schon stark Modellen, die die iranische Marine nutzt. Ob die Leute da drauf jetzt wirklich Revolutionsgarden sind, das kann man natürlich auf den Aufnahmen nicht sehen. Und was man auch nicht sehen kann, ist, wann dieses Video aufgenommen wurde, ob es vielleicht schon älter ist und wo genau.
Was sagt denn der Iran dazu?
Der hält natürlich dagegen. Der iranische Außenminister Mohammad Javad Zarif erklärt, die US-Regierung habe sofort den Iran beschuldigt, ohne überhaupt irgendwelche Beweise oder Indizien zu haben. Und er wirft wiederum der US-Regierung vor, die Schiffe selbst sabotiert zu haben, um einen Grund zu finden, gegen den Iran vorzugehen. Aber tatsächlich auch der Betreiber des japanischen Tankers hat so seine Zweifel. Der sagt, die Schäden am Schiff sind eher nicht durch Minen entstanden und die Besatzung hätte angeblich auch fliegende Objekte vor der Explosion gesehen.
Und international, was halten denn die anderen Länder davon?
Also bei der Analyse dieses Videos halten sich die meisten zurück. Großbritannien hat sich so vorsichtig der Einschätzung der USA angeschlossen. Russland hat die USA kritisiert und ihnen vorgeworfen, die Spannungen in der Region künstlich anzuheizen. Ist jetzt alles nicht überraschend. Im Prinzip kommt von den meisten Ländern und Institutionen das Gleiche. Wir sind besorgt über diese Spannungen und alle sollen eine weitere Eskalation vermeiden. Sinngemäß kommt das zum Beispiel von China, von der UNO, aber auch von der Bundesregierung.
Die Explosionen an zwei Tankern im Golf von Oman beschäftigen auch heute die Politik. Wir werfen gleich auch noch mal einen Blick drauf und möchten gerne wissen, ob diese beiden Vorfälle jetzt auch die internationale Sicherheit gegebenenfalls bedrohen. Dazu holen wir uns gleich eine Einschätzung.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Heiko Maas ordnet die mutmaßlichen Angriffe auf die beiden Tanker im Golf von Oman in der Straße von Hormuz als beunruhigend ein. Ähnlich sieht es der UN-Generalsekretär Antonio Guterres. Er nimmt die Vorfälle sehr ernst, sagt er, und warnt eben auch vor einer Eskalation zwischen Iran und USA. Welche Folgen diese mutmaßlichen Attacken haben auf die internationale Sicherheit, das kann uns Guido Steinberg einschätzen. Er ist Experte für den Persischen Golf von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Herr Steinberg, es gibt ja viele mögliche Schuldige, die gerade ausgemacht werden. Die iranische Führung, andere Gruppen im Iran, die gegen das iranische Atomabkommen sind. Oder vielleicht waren es sogar die USA selbst, um es eben dann dem Iran anzuhängen. Welche Variante halten Sie für die wahrscheinlichste?
Ich halte tatsächlich die iranische Version für die wahrscheinlichste. Und im Iran ist es natürlich nicht die Regierung um den Präsidenten Rouhani und um den Außenminister Zarif, sondern das sind die Hardliner im Sicherheitsapparat, die eher konservativen Kleriker und der oberste Führer Khamenei, die ich hier für verantwortlich halte. Die Botschaft ist aus meiner Sicht ganz, ganz klar. Hier wollen die Iraner dem Westen zeigen, dass sie im Falle einer militärischen Eskalation den Öl- und Gasexport in der Straße von Hormuz empfindlich schädigen können. Und deshalb, weil diese Botschaft aus meiner Sicht so offensichtlich ist, halte ich die Iraner für verantwortlich.
Es gibt ja jetzt trotz der gegenseitigen Anschuldigungen die USA und auch den Iran, die betonen, dass ihnen die Sicherheit in der Region sehr, sehr wichtig ist. Aber keine der beiden Seiten verhält sich ja im Moment, das ist zumindest der Eindruck, besonders deeskalierend, oder täuscht sich da mein Eindruck?
Nein, das ist richtig. Die gegenwärtigen Ereignisse haben ihren Ursprung in der Aufkündigung des Atomabkommens durch die USA im Mai 2018 und in den iranischen Reaktionen. Mittlerweile zeigt sich doch, dass die iranische Seite unbedingt zeigen will, dass sie all diese Maßnahmen der USA, die Sanktionen, die Demütigungen, die Listung ihres Militärs als Terrororganisation nicht hinnehmen will. Und man kann durchaus beiden Seiten glauben, dass sie die Sicherheit am Persischen Golf wollen, aber Sicherheit in der eigenen Definition. Die USA wollen die Islamische Republik nicht außerhalb ihrer Grenzen militärisch aktiv sehen. Und die Iraner, die wollen die USA ohnehin zu einem Rückzug aus der gesamten Region zwingen. Das ist jeweils ihre Definition von Sicherheit am Persischen Golf.
Es gibt im Moment Vermittlungsversuche durch den japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe, eben um da noch etwas zu bewegen zwischen den USA und dem Iran. Was kann so eine Vermittlung bringen, wenn die Situation ja im Moment ohnehin recht aufgeheizt ist?
Ich glaube nicht so sehr an diese Vermittlung, vor allem, weil es nun einmal ein Japaner ist, so wie es letzte Woche der deutsche Außenminister war. Die einzigen, bei denen ich glaube, dass sie die Iraner wirklich dazu bewegen könnten, sich hier etwas zurückzuhalten, sind die Russen und die Chinesen. Es scheint doch immer mehr so, als ob die Hardliner im Iran gar nicht mehr auf die Stimmen der Vernunft hören. Die versuchen, sie davon abzubringen, auf die amerikanische Politik zu reagieren. Es ist aus meiner Sicht auch tatsächlich der einzige Weg, dass die Iraner sich vollkommen still verhalten, damit amerikanische Maßnahmen bis nächstes Jahr vermeiden, in der Hoffnung, dass wir dann vielleicht schon im November einen Präsidenten haben in den USA, der abgewählt ist.
Jetzt gibt es ja die Sorge, dass es eventuell einen Krieg geben könnte, oder es ist zumindest die Rede von einer Kriegsgefahr. Dabei kann doch eigentlich weder die USA noch der Iran ein Interesse an einem Krieg haben. Ist das nicht auch eine Form von Sicherheit dafür, dass die Situation nicht noch weiter eskaliert?
Nein, ich denke nicht. Wir sehen ja, dass die Situation schon eskaliert. Wir hatten es vor 4 Wochen mit Angriffen auf Tanker zu tun, die noch etwas harmloser waren. Jetzt brennen zum ersten Mal Schiffe. Ganz einfach deshalb, weil der Teil des Rumpfes angegriffen wurde, der dann auch Öl oder eben entsprechende petrochemische Produkte freilegt. Also ich befürchte, dass die Eskalationsspirale bereits im Gang ist. Wir sollten uns allerdings nicht so sehr vor einem großen Krieg fürchten. Es ist überhaupt kein Szenario, dass die Amerikaner den Iran angreifen, so wie sie damals im Jahr 2003 in den Irak gegangen sind. Wir reden tatsächlich eher von beschränkten, begrenzten Militärschlägen. Die sind aus meiner Sicht allerdings in den nächsten 1,5 Jahren kaum noch zu vermeiden.
Guido Steinberg von der Stiftung Wissenschaft und Politik über den Konflikt zwischen USA und Iran. Wir haben vor der Sendung miteinander gesprochen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wie löst man das Problem nochmal mit zu wenig bezahlbaren Wohnungen in deutschen Großstädten? Ja, die Antwort dazu gab es heute von Angela Merkel auf der Mitgliederversammlung des Deutschen Mieterbundes.
Wir werden das Thema Wohnungsbau ganz oben auf der Tagesordnung haben, und zwar Wohnungsbau, der dem Gemeinwohl sich verpflichtet fühlt.
Also ich übersetze das nochmal für euch. Bauen, bauen, bauen. Das ist die Lösung, findet die Bundeskanzlerin. In Berlin sieht man das etwas anders. Die rot-rot-grüne Regierung dort will nämlich eine Mieterhöhung verhindern. Für 5 Jahre, und zwar per Gesetz. Der kommissarische SPD-Parteivorsitzende Schäfer-Gümbel will sogar, dass so ein Mietendeckel bundesweit gilt. Und darüber spreche ich jetzt mit unserem Reporter Thorsten Gabriel. Thorsten, nochmal zum Verständnis. Was genau plant der Berliner Senat da?
Er plant, wie du es gesagt hast, in der Tat ab Januar nächsten Jahres die Mieten in Berlin einerseits für 5 Jahre einzufrieren, dort wo sie sind. Gleichzeitig soll es aber auch möglich sein, für diejenigen, die deutlich mehr als das zahlen, was ortsüblich ist, dass Mieten auch quasi gesenkt werden können. Das soll auch bei Neuvermietungen gelten, also wenn ich mir eine neue Wohnung anmiete, dass dann also die alte Miete quasi weiter gilt. Ausnahme ist da der Neubau, damit das auch sozusagen noch zumindest mit eingepreist wird, dass bei neuen Wohnungen im Schnitt dann doch die Mieten manchmal etwas höher liegen. Aber das ist schon ein recht umfangreiches Paket, was da geplant ist.
Kann der Berliner Senat das denn einfach so entscheiden?
Ich würde sagen, am Ende entscheiden das vor allen Dingen die Gerichte. Das ist eine Idee, die kam so Ende vergangenen Jahres auf. Da hat ein Wissenschaftler entdeckt, dass den Ländern da eine gewisse Kompetenz bei der Gesetzgebung zugestanden wird. Mietrecht ist ja eigentlich Bundessache, aber das ist jetzt möglich. So ist das zumindest der Befund. Und da ist dann jetzt der Berliner Senat, sagen wir mal, aufgesprungen und hat zumindest erstmal Eckpunkte entwickelt für ein Gesetz, was dann eben kommen soll. Man wird sehen. Also es gibt die Juristen wie immer auf der einen Seite, die sagen, ja, genau so kann es funktionieren. Und es gibt die anderen, die sagen, da überschreitet das Land Berlin eindeutig seine eigenen Kompetenzen.
Dann denken wir vielleicht an der Stelle einfach nochmal einen Schritt weiter. Also für 5 Jahre soll das ja dann festgelegt werden. Was soll denn nach diesen 5 Jahren dann passieren?
Das ist eine der spannenden Fragen, die sich durchaus viele stellen. Also die sich auch schon die Frage stellen, was geschieht denn während dieser 5 Jahre? Also wir reden ja hier vermutlich immer über diejenigen der Vermieter, die besonders zu besonders drastischen Mitteln bisher gegriffen haben, um die Mieten nach oben zu treiben, etwa durch besonders hohe Modernisierungskosten, die umgelegt wurden. oder eben auf anderen Wegen die Mieten nach oben getrieben haben. Viele andere fühlen sich da ungerecht behandelt, weil sie sagen, hey, ich habe mich hier immer auch an den Mietspiegel gehalten, meine Mieten sind moderat und was soll ich denn jetzt machen? Da gibt es einige, die schon sagen, naja, dann drehen die Vermieter womöglich an der Nebenkostenschraube. Und genau die Frage steht eben auch danach im Raum. Was passiert nach diesen 5 Jahren? Weiter einfrieren oder wie auch immer? Da steht ein Fragezeichen einfach dahinter.
Jetzt klingt ja erstmal keine Mieterhöhung gut, ne? Freut sich wahrscheinlich jeder darüber. Wir wissen aber auch, Misstrauen an dieser Stelle ist besser. Wo ist denn der Haken? Also gibt es einen für Vermieter oder eben auch für Mieter?
Na, für Vermieter liegt der Haken natürlich ganz klar darin, dass viele Vermieter natürlich auch damit kalkulieren, dass sie ja Aufwendungen haben und dass sie damit auch rechnen, dass sie beispielsweise mindestens die Inflation ausgeglichen bekommen. Es ist so, dass das Land durchaus auch sieht, dass es Härtefälle geben kann, in denen soll dann auch ein Ausgleich möglich sein. Es ist auch vorgesehen, dass Modernisierungen bis zu einer gewissen Höhe umgelegt werden dürfen, weiterhin auf die Miete, damit man beispielsweise energetisch sanieren kann. Aber selbst die Genossenschaften, die ja nun als besonders, sagen wir mal, gute Vermieter gelten, erheben hier große Klage und sagen, das macht eigentlich auch unser Geschäft kaputt. Insofern, es führt kein Weg dran vorbei, man wird sich da in jedem Falle vor Gericht wieder treffen.
Schäfer-Gümbel von der SPD sieht ja darin schon ein bundesweites Modell. Wäre das denn so einfach übertragbar?
Na, ich glaube, das ist jetzt erstmal einfach nur so ein Schlagwort, was ich, glaube ich, gerade für die SPD, die ein bisschen um Mehrheiten ringt, natürlich gut macht, weil gerade in den großen Städten kommt das natürlich sehr gut an. De facto, ich habe es schon gesagt, ist das Mietrecht ja eine Bundesangelegenheit. Das heißt also, natürlich könnte auch die Bundesregierung dafür sorgen durch entsprechende oder dass der Bundestag durch entsprechende Gesetzgebung, dass die Mieten auf anderem Wege reguliert werden. Dafür sind im Moment aber natürlich auch gerade unter der CDU geführten Bundesregierung jetzt keine Mehrheiten in Sicht. Also insofern kann man das locker fordern, aber es würde erstens den Situationen in unterschiedlichen Situationen in den Städten sicherlich nicht so gerecht werden und vor allen Dingen ist die Umsetzung dann doch eher schwierig.
Der Berliner Senat will einen Mietendeckel gesetzlich festlegen. Infos dazu von Thorsten Gabriel, unser Reporter in Berlin.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Mehr Single-Haushalte in Deutschland. Man streichelt vielleicht auch manchmal sein Handy öfter als seine Freundin oder seinen Freund. Und dann gibt es ja so Menschen, die machen daraus direkt so ein Weltuntergangsszenario, so nach dem Motto, wir vereinsamen alle immer mehr. Ja? Stimmt aber nicht, sagt jetzt eine aktuelle Studie. Die Deutschen fühlen sich nicht immer einsamer, aber auch das muss man dazu sagen, es gibt Risikogruppen, auch das sagt diese Studie, Frauen, Migranten und vor allen Dingen Menschen zwischen 20 und 29 Jahren. Da ist die Tendenz zur Einsamkeit schon groß. Pascal Fischer, unser Reporter, hat sich diese Studie genauer angesehen. Ja, Pascal, dann sag mal, was sagt die Studie denn so?
Ja, im Jahr 2017 haben 9,5% der Deutschen gesagt, ich fühle mich einsam. Im Jahr 2013 waren das noch 10,5%, wird also allgemein ein kleines bisschen besser alles. Die große Mehrheit, 44%, die sagt allerdings auch, bei mir hat sich gar nichts verändert. Aber klar, natürlich, wenn ein Zehntel sagt, ich bin einsam, ist es trotzdem nicht schön.
Das stimmt. Wie haben die das denn untersucht in der Studie?
Naja, die Studie haben 2 Forscherinnen vom arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft, IDW, in Köln gemacht. Und die haben die Daten des sozioökonomischen Panels genutzt. Das ist sozusagen ja ein Fragebogen, der repräsentativen 30.000 Menschen in 15.000 Haushalten vorgelegt wird. Und da hat man dann 2013 und 2017 zum ersten Mal nach Einsamkeit gefragt. Ja, das waren jetzt natürlich subjektive Einschätzungen. Die Forscherinnen sagen aber eben, das ist besser als Daten zu Single-Haushalten oder der Anzahl der Familienmitglieder. Allein ist eben nicht gleich einsam.
Okay, und die Millennials fühlen sich aber zunehmend einsamer. Das ist die Tendenz.
Ja, bei denen geben 29% einen schlechteren Wert in 2017 an als 2013.
Und warum ist das so? Weiß man das?
Naja, Anja-Katrin Ort, das ist eine der Studienautorinnen, die erklärt das so.
Gerade in den jungen Altersjahren beginnt man den ersten Job, fängt Studium an, zieht um oder hat andere Umbrüche in seinem Leben. Die sind häufig damit verbunden, dass man alte soziale Kontakte irgendwie abbrechen muss und sich neu finden muss, neue Kontakte finden muss. Und das kann dann einfach häufig mit Einsamkeit verbunden sein.
Ob jetzt Smartphones wirklich schuld sind, ja, vor denen Millennials dann vereinsamen, das müsste man erst noch erforschen. Okay, Social Media kann depressiv machen durch all diese Vergleiche online und oberflächliche Kontakte, aber Social Media kann eben auch deine alten Kumpels wiederfinden und dich mit denen in Verbindung halten, wenn du gerade umgezogen bist, sagt Anja-Katrin Ort.
Die Studie zeigt auch, Millennials fühlen sich noch einsamer als Senioren. Das finde ich erstaunlich. Wie kann das sein?
Ja, das sagen einfach die Zahlen. Bei Senioren fühlen sich nur 26% einsamer als bei der ersten Befragung, gegenüber 29% bei den jungen Leuten. Jetzt nicht so ein großer Unterschied, aber der macht klar, das ist halt schon ein drängendes Problem für die Jungen.
Bleibt am Ende natürlich noch die Frage, was machen wir jetzt? Also vor allen Dingen, was machen wir gegen die Einsamkeit?
Ja, da hat die Forscherin Anja-Katrin Ort Ideen.
Da sehen wir ein dickes To-Do bei Arbeitgebern, aber auch bei Universitäten, da eventuell gegenzusteuern und da Hilfe in Form zum Beispiel von Patenschaften oder weiteren Freizeitangeboten anzubieten.
Aber bitte freiwillig, sagt sie. Es gibt auch noch andere Risikogruppen mit eigenen Risikofaktoren. Frauen und Migranten. Schauen wir mal auf die Migranten. Bei denen vermutet Anja-Katrin Ort, es könnte sein, dass die Einsamkeit daran liegt, ja, dass es an Sprachfähigkeiten fehlt. Oder einfach an der Arbeit. Hieße also für Maßnahmen Deutschkurse anbieten und die Leute in Jobs bringen.
Und was ist mit Frauen? Das ist ja auch eine Risikogruppe, hast du gesagt.
Ja, die fühlen sich vielleicht auch häufiger allein. Das könnte einfach dann zwei Gründe haben, vermuten die Forscherinnen. Vielleicht liegt denen einfach mehr an sozialen Kontakten und sie merken das einfach eher als Männer, wenn diese Kontakte fehlen. Oder es liegt schlicht daran, dass sie nach wie vor eher nicht so in die Berufswelt integriert sind und also wie Männer und ja, weniger Job, weniger Sozialkontakte.
Wir fühlen uns in Deutschland nicht einsamer, aber vor allem bei Menschen zwischen 20 und 29, bei Frauen und bei Migranten muss die Gesellschaft in Sachen Einsamkeit etwas tun. Das ist das Ergebnis einer neuen Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft und die Ergebnisse in der kurzen Zusammenfassung hat euch unser Reporter Pascal Fischer erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
15.24 Uhr. Das war heute die magische Zeit für Frauen in der Schweiz. Denn rein rechnerisch arbeiten Frauen in der Schweiz ab 15.24 Uhr umsonst. Das ist krass, oder? Und weil das nicht nur unlogisch, sondern auch ungerecht ist, haben die Frauen heute gestreikt in der ganzen Schweiz gegen Diskriminierung und für Gleichberechtigung. Und das ist was Besonderes, denn eigentlich wird fast nie gestreikt, wenn es so ein Problem gibt. Also wenn es das tatsächlich gibt, dann wird das direkt geklärt zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber und das war's dann. Aber hier geht's ja um mehr, nämlich eben um die Gleichberechtigung von Frauen und Männern. Motto des Streiks: Lohn, Zeit, Respekt. Und wie die Frauen heute protestiert haben, darüber habe ich gesprochen mit Marina Fischer. Die arbeitet beim Schweizer Radiosender SRF Virus und hat heute mitgestreikt. Marina, da habe ich ja Glück, dass ich überhaupt mit dir sprechen kann. Denn eigentlich streikst du ja, ne?
Definitiv, ja, eigentlich streike ich heute. Aber ich mache so kurz 3-4 Minuten einen Streikstopp für dich.
Das ist aber wirklich sehr, sehr freundlich von dir. Da freue ich mich. Marina, du bist gerade in Zürich. Und was passiert da gerade? Gehst du da mit auf einer Demo oder was ist los bei dir?
Vielleicht kann ich allgemein zum Bahnstreiktag etwas sagen. Der hat schon um 0.01 Uhr gestartet. Da wurde schon Lärm gemacht in der Nacht hier in Zürich, aber auch in der ganzen Schweiz, in Bern, Basel, Luzern. Dann um morgen hat es eine Klitoris-Wanderung gegeben und um 11 haben dann viele Frauen in der Schweiz die Arbeit niedergelegt, haben zusammen Mittag gegessen, haben mit Transparenten und Lärm auf sich aufmerksam gemacht. Und die Demos, die sind heute in Zürich ab 5. Aber es gibt auch immer schon wieder kleinere Demos und es ist eindrücklich, wie viele Frauen, aber auch Männer und Kinder das hier vertreten sind.
Ah, okay. Das heißt, die Männer sind solidarisch mit euch heute, kann man das so sagen?
Ich würde sagen, auch hier sind die Meinungen unterschiedlich. Es gibt gemischte Meinungen. Die einen Frauen, die sagen, hey, Männer haben hier gar nichts verloren. Und andere Frauen, unter anderem auch ich, finden so, hey, es geht hier um die Gleichberechtigung, es geht um die Gleichstellung zwischen Mann und Frau. Ich finde, Männer, die sind hier willkommen und deswegen bin ich auch froh und glücklich drum, jeden einzelnen Mann hier zu sehen.
Also Gleichstellung von Männern und Frauen, Gleichberechtigung von Männern und Frauen. Sagst du, was sind denn noch zentrale Forderungen heute für euch an diesem Tag?
Ganz, ganz viele, angefangen von der Lohngleichheit bei uns in der Schweiz, denn so mehr Frauen in Führungspositionen. Wir wollen keine Diskriminierung und Gewalt mehr gegenüber Männern und Frauen. Es geht aber auch um die Kinderbetreuung zum Beispiel oder Teilzeitarbeiten.
Wie ist das denn eigentlich bei dir heute, Marina? Ich meine, du arbeitest eigentlich ja eben beim Radio, bei SRF Virus. Wie habt ihr das da in der Redaktion gelöst? Arbeiten da heute nur Männer? Also du ja auf jeden Fall nicht, ne?
Nein, ich arbeite nicht. Und die meisten Frauen, die sind hier auch am Streik vertreten. Ja, unser Laden, der schmeißt heute eine Männerrunde.
Was ich mich noch gefragt habe, Marina, warum ist das eigentlich bei euch in der Schweiz mit dem Streiken gar nicht mal so ein großes Thema? Also ich meine, dass ihr heute zum zweiten Mal streikt, 1991 gab es im Endeffekt zum selben Thema auch schon mal einen Streik. Warum hat es so lange gedauert, bis ihr im Endeffekt nochmal auf die Straße gegangen seid oder gehen konntet?
Da kann ich dir im Fall jetzt gerade nicht so eine Antwort darauf geben, auf diese Frage direkt. 1991 war ja der erste Frauenstreik, heute im Jahr 2019 der zweite. Ich weiß nicht, warum es so lange gedauert hat. Beim ersten war ich noch gar nicht auf der Welt, aber ich kann dir etwas zum zweiten, zum jetzigen erzählen. Der Frauenstreik, der war schon präsent vor Monaten. Also es wurde diskutiert, es wurde geschrieben, Bilder wurden hochgeladen auf den sozialen Medien, Videos und rund. Aber was man auch sagen muss, es gibt natürlich hier auch Kritiker. Also es haben sich da auch viele Leute dagegen laut gemacht, die gesagt haben, den Frauen in der Schweiz, denen geht es doch so gut und so weiter und so fort. Ja, da kann ich auch sagen, es geht uns sicher gut und sicher besser als anderen Frauen in anderen Ländern. Aber wir sind immer noch nicht gleichberechtigt. Deswegen sind wir auf den Straßen und kämpfen heute.
Was glaubst du denn, was werdet ihr heute mit eurem Streik erreichen? Also wird sich da wirklich was bewegen für euch?
Also ich hoffe es natürlich und ich glaube, das machen ganz, ganz viele andere Menschen hier auch. Ich für mich kann sagen, ich erhoffe mir eine positive Veränderung in der Zukunft, die nicht mehr so viel Zeit braucht. Weil, wie schon angesprochen, der erste Streik 1991 bis heute, das sind 30 Jahre, die vergangen sind, bis wieder so was geschieht. Ich wünsche mir, dass das öfters passiert und dass die ganze Entwicklung einfach schneller passiert.
Die Frauen in der Schweiz demonstrieren heute für gleiche Bezahlung, für Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern und auch gegen sexuelle Belästigung und noch zu vielen anderen Themen. Marina Fischer vom Schweizer Radiosender SRF Virus hat uns ihre Eindrücke geschildert vom heutigen Streiktag. Und der ist ja noch nicht zu Ende, der dauert noch ein paar Stunden. Solidarische Grüße von Deutschlandfunk Nova.
Update.
Vorigen August 2018. Ihr erinnert euch.
Hören Sie auf, mich zu filmen. Sie halten die Kamera direkt auf mich zu. Sie begehen eine Straftat. Sie begehen eine Straftat. Ich hoffe, es ist Ihnen klar, was Sie machen. Sie haben mich ins Gesicht gefilmt. Das dürfen Sie nicht.
Ja, schwarz-rot-goldener Anglerhut, Sonnenbrille, Name Mike G., Mike mit AI, bekannt geworden als Hutbürger. Er ist auf der Pegida-Demo gewesen im vergangenen August, wollte dabei eben nicht gefilmt werden. Er hat sich bei der Polizei beschwert, die Polizisten haben dann das Kamerateam vom ZDF kurz festgehalten. War alles ein Aufreger in komplett Deutschland. Pascal Fischer, unser Reporter, hat jetzt noch eine Neuigkeit, nämlich wissen wir mittlerweile, dieser Hutbürger Mike G. Zeigt das ZDF an. Was will der denn?
Der will eine Entschädigung und zwar nicht unter 20.000 Euro. Das war ein Zitat. Das hat jetzt nämlich sein Anwalt mitteilen lassen. Konkret lautet der Vorwurf, es gehe um eine Medienrechts- und Persönlichkeitsverletzung. Und dieses Geld fordert Mike G. vom ZDF und vom Kameramann.
Was ist denn genau der Vorwurf? Also ich meine, das ist doch damals alles geklärt worden, dass das Team eben filmen durfte.
Ja, Mike G. sei deutschlandweit verunglimpft worden und habe auch arbeitsrechtliche Konsequenzen tragen müssen. Schließlich sei er versetzt worden. Wir erinnern uns, der war vorher Buchprüfer im Landeskriminalamt und ist nun versetzt worden in eine andere Behörde. Das sagt der Anwalt. Der ist übrigens AfD-Vize in Sachsen und heißt Maximilian Krah. Und das alles berichtet heute der Spiegel.
Okay, also es geht um Geld. Geht es auch noch um was anderes?
Ja, vielleicht so ein bisschen darum, dass dieser Mike G. alles zurechtrücken will nochmal. Der sei nämlich nur gelegentlich zu Pegida-Demonstrationen gegangen, sagt der Anwalt. Er habe oft eine Fahne Israels mitgeführt, weil er ein großer Bewunderer dieses Staats sei. Und diesen Hut und diese Brille habe er auch nur getragen, um auch, Zitat, im Hinblick auf sein Beschäftigungsverhältnis, Zitat Ende, nicht erkannt zu werden.
Mike G., der Hutbürger, möchte gerne eine Entschädigung und zwar vom ZDF. Pascal Fischer hat euch erzählt, worum es dabei geht.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.